Es ist ja nahezu was Unglaubliches passiert. Wir sind aus dem 13. Kapitel von Matthäus raus. 3 Wochen, 3 Sonntage, auch die Werktagsmessen, immer nur 13. Kapitel Matthäus. Jetzt sind wir tatsächlich eins weiter im 14. und trotzdem thematisch nicht weiter, auch wenn Sie es nicht merken. Es war 3 Sonntage lang die Rede vom Himmelreich Gottes. Das Himmelreich. Jesus versucht es zu erklären in Gleichnissen. Und jetzt ist immer noch Himmelreich, aber nicht mehr in Reden, sondern anders. Wenn ich ein Schelm wäre, was ich ja nicht bin, hätte ich sie jetzt gefragt. Die haben jetzt 3 Wochenenden zugehört zum Himmelreich. Was ist denn das Himmelreich? Erklär mir doch mal in 3, 4 Worten, was das Himmelreich ist. Haben Sie nach 3 Sonntagen und 7 Gleichnissen das parat? Das Himmelreich ist Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen dachte ich mir, hole ich mal kurz ein bisschen aus. Im Deutschen benutzen wir das Wort Reich ja auch. Meistens denken wir dann ans Königreich und Kaiserreich und eventuell das Dritte Reich. Nicht so schön. Wir können aber auch in einen anderen Bereich gehen. Dann haben wir das Pflanzenreich, das Tierreich und das Erdreich. Wer sich geografisch noch ein bisschen besser auskennt, kommt vielleicht sogar auf das Reich der Mitte. China. Aber damit bin ich schon bei der ersten Abgrenzung. Das Himmelreich hat keine geografische Festlegung. Das Himmelreich ist nicht hier oder da oder dort. Ist das Himmelreich auch auf dem Mond? Natürlich. Ist es auch auf dem Nordpol und Südpol? Selbstverständlich. Auf dem Mars? Klar. Überall im Universum ist Himmelreich. Es hat ja keine geografische Festlegung. Ist es dann ein Reich der Fantasie, ein Reich meiner Vorstellungskraft? Nee, es ist auch nicht nur gedanklich. Es ist sehr viel mehr. Es ist eine Wirklichkeit. Ist es materiell? Auch nicht. Das war eigentlich die zentrale Aussage in der ersten Lesung, Jesaja 55. Alles das, was du mit Geld kaufen kannst, macht dich nicht satt. Also das Reich Gottes hat nichts mit was Anfassbarem zu tun, sondern es beginnt mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi und es ist eine Wirklichkeit, die in alle Ewigkeit weiter besteht. Und nachdem ja alles Materielle früher oder später verschwindet, ist es offensichtlich die einzige Wirklichkeit, die bleibt und die einzige Wirklichkeit, die trägt. Und selbst der Tod, vor dem so viele Menschen Angst haben, verliert seine Bedeutung, weil das Reich Gottes beginnt ja jetzt schon und es gibt keine Zäsur des Todes. Es geht in alle Ewigkeit weiter. Paulus hat es in der 2. Lesung so gesagt, die Liebe Christi kann uns von nichts trennen. Und da können Sie Reich Gottes einsetzen. Nichts kann mich vom Reich Gottes trennen. Wenn ich mal da drin bin, dann ist es in alle Ewigkeit so. Und das Evangelium heute enthält, ob Sie es glauben oder nicht, 2 Schlüssel, wie ich in das Himmelreich reinkomme. Das ist also eine Wirklichkeit, die ich jetzt betreten kann, wenn ich den richtigen Schlüssel benutze. Was tut denn Jesus? Was ist im Evangelium los? Jesus ist am Anfang in was für einer Stimmung? In keiner guten. Er ist traurig. Denn Johannes der Täufer wurde enthauptet und er hat das erfahren. Es ist eigentlich Zeit für Trauerarbeit und die würde er gerne leisten, alleine, weg von allen Menschen. Deswegen zieht er sich zurück, um alleine für seine Trauer da zu sein. Übrigens eine ganz wichtige Nebenbemerkung aus der Bibel. Trauerarbeit ist biblisch, Jesus macht das selbst und sie braucht die Zeit, die sie braucht. Falls Sie das noch nicht wussten. Biblisch verankert. Was ist jetzt Reich Gottes? Reich Gottes ist, dass Jesus ein Bedürfnis hat. Ich würde mich gerne zurückziehen und trauern. Und er sieht ein Bedürfnis vieler, vieler Menschen, die ihm hinterhergelaufen sind, weg aus den Städten und Dörfern, ihm nach in eine völlig abgelegene Gegend. Und dann sind sie mit all ihren Sorgen und Nöten, großen und kleinen Problemchen, Wehwehchen hier, Wehwehchen dort, schwere Krankheiten, Behinderung, Todesgefahr. Die haben ihre ganzen Kranken mit hierher geschleppt. Jesus muss sich entscheiden. Ziehe ich mich zurück und kümmere ich mich um meine Trauer oder bleibe ich hier und kümmere mich um die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten? Wie entscheidet sich Jesus? Er bleibt da. Er sagt, mein Bedürfnis, ich nehme es wahr, es ist wichtig, es kommt schon dran, aber nicht jetzt. Er ist fähig, sich selbst zurückzustellen und die Sorgen und Nöte der Menschen erstens wahrzunehmen und zweitens einen Fokus darauf zu richten, sie zu priorisieren, sie an erste Stelle zu stellen. Reich Gottes. Du trittst ein in das Reich Gottes, wenn du nicht mehr nur dich selbst siehst, sondern andere mit ihren Nöten und eine klare Entscheidung triffst, ob die dich jetzt brauchen oder nicht. Für andere da sein. Ohne Worte. Das war das eine, was wir aus der Bibelstelle lernen können vom Reich Gottes. Das andere ist uns eigentlich auch ziemlich vertraut und trotzdem ärgere ich da immer wieder meine Mitbrüder, weil sie es nicht hören wollen und auch irgendwie es nicht so richtig durchsackert. Predigt Jesus an dieser Stelle. Draußen viel Gras, also eine ungewöhnlich fruchtbare Ecke, wahrscheinlich irgendeine schöne Regenmulde, keine Ahnung. Viele, viele Menschen. Jesus ist doch der, der denn das Reich Gottes verkündigt, oder? Ich erwarte doch, dass er sich hinstellt und erstmal stundenlang redet, dass er eine zweite Bergpredigt hält, eine dritte Feldrede. Was steht im Evangelium dazu? Kein Wort. Kein einziges Wort. Jesus predigt nicht. Das Einzige, was er sagt, ist ein Lobpreis Gottes für das Brotwunder. Also er bittet nicht mal dazu, dass das Brot vermehrt wird, er macht kein Hokuspokus, er preist einfach nur Gott. Das ist alles, was wir an verbaler Botschaft von ihm an die Leute haben. Mehr ist nicht. Der zweite Schlüssel zum Himmelreich ist Tun vor Reden. Jesus ist kein Theoretiker des Himmelreiches, er ist ein Praktiker des Himmelreichs. Er sieht die elementaren Bedürfnisse der Menschen und das ist erstmal der Fokus. Wenn jemand mit knirrendem Magen zu dir kommt, kannst du sagen, selig die Hungernden, denn sie werden gestillt werden oder was weiß ich, gesättigt. Das bringt ja nichts. Der Mensch hat erstmal Hunger, dann muss ich gucken, dass er keinen Hunger mehr hat und dann kann ich ihm vielleicht was erzählen. Selig die Suchtabhängigen, denn sie werden von Gott befreit werden. Macht keinen Sinn. Er tut's. Erstmal sich kümmern um die elementare Not. Und so blöd das klingen mag, einem Alkoholiker musst du halt vielleicht unter Umständen erstmal ein Glas einschenken, damit er überhaupt zuhören kann. Himmelreich heißt Fokus auf die elementaren Grundbedürfnisse der Menschen, keine Theorie, keine stundenlangen Predigten, kein Gerede. Interessant, oder? Und trotzdem, und das ist eine Zusammenfassung dieser beiden Schlüssel, ist das Verkündigung. Wissen Sie, dass das Christentum die unangenehmste Religion der Welt ist? Es ist viel einfacher, Hindu zu sein oder Buddhist oder Yoga-Anhänger oder Muslim. Es ist alles viel, viel einfacher, weil die Erwartungsschwelle nicht so hoch liegt. Wir Christen glauben oft, Christentum hätte was mit Eintrag ins Steuerregister zu tun oder mit dem, was man so redet. Die Nichtchristen wissen es besser. Die Nichtchristen wissen, dass man Christen an ihren Taten messen muss. Deswegen Bettler vor der Kirche. Funktioniert immer noch das Geschäft. Christsein ist so unangenehm, weil ich an meinen Taten gemessen werde und die anderen sehr, sehr genau hinschauen, ob ich die Anforderung erfülle oder ob ich wieder ein weiterer Heuchler bin, der den Ansprüchen in keinster Art und Weise gerecht wird. Jesus macht es vor, Reich Gottes ist nicht Reden, sondern Sein. Jesus verkündigt das Reich Gottes durch das, was da gerade passiert, bis hin zum Brotwunder. Er tut das gar nicht alleine. Er verlangt es von seinen Mitbrüdern, von seinen Aposteln. Er sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Er sagt nicht, haltet eine schöne Predigt über das wunderbare Fasten an einem Abend draußen unter freiem Himmel. Sagt er nicht. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das Christentum ist keine Theorie, das Christentum ist eine Praxis. Das Himmelreich ist kein Gedankengebäude, das Himmelreich ist eine konkrete Auswirkung dessen, wie ich lebe und wie ich mich verhalte. Und das Ganze in großer Diskretion und Demut. Ich akzeptiere die Lebenssituation der anderen. Ich könnte ihnen ja auch eine Strafpredigt halten. Was seid denn ihr für Idioten, dass ihr rauslauft, stundenlang weg und habt nichts zu essen und trinken dabei? Wie kannst du in deiner Handtasche kein Vier-Mann-Zelt dabei haben? Du weißt doch, dass ihr unter freiem Himmel übernachten wollt. Passiert nicht. Ich nehme in Diskretion die Situation so an, wie sie ist. Das Reich Gottes ist eine Wirklichkeit. Und das 14. Kapitel ist eine Sichtbarmachung dessen. Menschen sind für andere da. Sie sind proexistent. Ich bin nicht existent für mich, ich bin existent für andere. Ich habe gerade einige Hochzeiten und ehrlich gesagt fällt es mir ziemlich schwer, die zu tun, weil ich dann mit der Lebenswirklichkeit der Gen Z in Kontakt komme. Und die Gen Z hat ein sehr einfaches Lebensbild. Was möchtest du in 10 oder 20 Jahren in deinem Leben erreicht haben? Ich hätte gerne eine Doppelhaushälfte mit Garten, einem Kind und Hund. Hä? Ich hätte gerne eine Doppelhaushälfte mit Garten, einem Kind und einem Hund. Wie bitte? Das ist ernsthaft das Ziel eines jungen Menschen als Christ zur Gestaltung dieser Welt und zum Übertritt in die Ewigkeit? Das ist rein materialistisch, das ist reiner Materialismus. Und dann muss ich immer sehr, sehr, sehr große Selbstbeherrschung an den Tag legen, freundlich bleiben und lächeln. Ich kann das manchmal. Das Reich Gottes ist proexistent. Ich bin für andere da. Ich bin nicht hinter meiner Gartenmauer in meinem Garten und spiele mit meinem Hund. Das ist nicht Reich Gottes. Und wisst ihr, woran man das auch noch erkennen kann an dieser Bibelstelle? Jesus hat wie viel Material für das Brotwunder in der Hand? 5 Brote und 2 Fische. Ich frage dich in aller Ehrlichkeit, wenn du hungrig am Ende eines Tages weit, weit weg vom nächsten Lebensmittelgeschäft ein Brot zum Essen hast, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es hergibst, damit irgendjemand anders Krümel draus macht und die unter 5000 Männern plus Frauen und Kinder verteilt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 0. Keiner von uns würde ein Brot hergeben. Es gäbe kein Brotwunder, weil wir nicht bereit sind, das rauszurücken. Wir sind nicht proexistent. Es ist die stärkste Verkündigung des Reiches Gottes, dass es offensichtlich Menschen gibt, die bereit sind, das zu tun und das Material zur Verfügung stellen für das Brotwunder. Reich Gottes ist die einzige Wirklichkeit, die jetzt schon beginnt, in alle Ewigkeit besteht. Und ich kann reinkommen, wenn ich mein Mindset verändere, wenn ich begreife, es geht nicht um mich, es geht um die anderen. Es geht nicht um meine Bedürfnisse, es geht um die anderen. Es geht nicht um meine Rede, es geht um mein Tun. Wenn ich das tue, beginnt Reich Gottes. Und die Schwelle des Todes hat dann keine Bedeutung mehr. Amen.